Viele machen zurzeit eine Durststrecke durch. Uns dürstet seit Monaten nach intakter Gemeinschaft, nach Nähe und auch nach Umarmungen, auf die wir seit Monaten verzichten mussten. Durst ist schlimmer als Heimweh, sagt ein Sprichwort. Durst im wahrsten Sinne des Wortes hatte ich vor einigen Jahren bei einer Wanderung im Donautal. Wenn jetzt ein paar Beispiele kommen aus meinem Leben, dann mache ich das extra, weil da habe ich Gott erlebt, auch wenn es schon oft länger zurückliegt. Es war so ein niederträchtiger Durst, wie ihn Oskar der Landstreicher hatte, als er im Sommer auf der Walz war und die Sonne vom Himmel brannte. Auf der Wanderung im Donautal erlebte ich eine ähnliche Situation. Die Sonne brannte und ich hatte vergessen, etwas zum Trinken mitzunehmen. Im Donautal sollte Wasser zu finden sein, dachte ich, und ging zu ihrem Ufer in der Nähe von Tuttlingen. Dort trank ich einige Hände aus der hohlen Hand. Frisches Wasser schmeckt anders, dachte ich noch. Dieses war anders als an der Quelle in Furtwangen im Schwarzwald. Es war auch nicht so klar wie dort. Das wurde mir viele Wochen lang auf einem stillen Örtchen dann auch klar. Ich hatte mir einen Paratyphus eingefangen und wurde in meinem eigenen Krankenhaus dort, wo ich damals arbeitete, behandelt. Die Übertragung des Paratyphus erfolgt hauptsächlich durch verschmutztes Wasser. Zwei kleine Flüsschen, man nennt sie Quellflüsschen der Donau, legen zuerst einen langen Weg tief unter der Erde im Kalkstein zurück und treten in Blaubeuren im sogenannten Blautopf an die Oberfläche, um dann wieder im Untergrund zu verschwinden. In Donaueschingen kommen sie als uns bekannte Donau endgültig zutage, genannt nach Donavius, dem Flussgott der Donau. Und die Donau fließt von der Quelle bis zur Mündung im Schwarzen Meer genau 2888 Kilometer. Brigach und Breg bringen die Donau zu Weg, heißt der Reim, den dort jeder kennt. Er hilft auch meinem Gedächtnis, das sonst wie ein Sieb ist, wie ihr ja wisst. Deswegen schreibe ich mir auch alles auf. Ich erinnere mich gerne an die Zeit im Brägtal, allerdings wegen einer weit besseren Quelle, die dort für mich entsprungen ist. Deshalb gilt mein Zeugnis dieser besonderen Quelle als Teil der Predigt. Oft stand ich im Brägtal an der kleinen Brücke in Hammer-Eisenbach, wo ich damals arbeitete, und war überwältigt von der Güte Gottes in meinem jungen Christenleben. Gott hatte mich nach Hammer-Eisenbach in den Schwarzwald geführt, wo ich in einem Heim der inneren Mission mit körperlich und geistig behinderten Menschen arbeitete. Es war meine erste Stelle nach einer langen Durststrecke im Gefängnis, dem Beginn meines neuen Lebens 1966. Als junger Christ, ich war gerade 22, lebte ich noch ganz nah an der Quelle und war voller Inspiration und gute Einflüsse des Heiligen Geistes. Der ermöglichte es mir, spontan den Buben, so nannten wir die behinderten Bewohner, quellfrisch aus dem Evangelium Jesusgeschichten zu erzählen und ihnen auszulegen. Nach jeder dieser kleinen Andachten war ich so erfüllt, selbst davon erfüllt, dass ich an meine kleine Brücke gehen musste, um Jesus ganz nahe zu sein und ihm zu danken, dass er so viel übrig hatte für mich und die Buben. Eine gute halbe Stunde dauerte dieser Zustand der dankbaren Anbetung, während die Donau unter mir vorbeifloss, beziehungsweise die Breg, einer der beiden Quellflüsse. Inzwischen sind über 5 Jahrzehnte lang Wasser die Donau hinuntergeflossen. Ich frage, findest du mich noch bei der Quelle? Findest du dich noch an der Quelle? Am vergangenen Sonntag, dem heißesten Tag dieses Jahres, kann man sich gar nicht vorstellen, wenn man heute hier sitzt und friert, da saßen wir mit der Familie auf der Terrasse. Es ergab sich so einfach, dass ein Gespräch über die Predigt heute daraus wurde. Ich bin dafür immer dankbar, wenn andere Menschen mich anregen und mir Impulse geben. So war es auch hier. Wir stellten fest, dass viele Menschen während dieser Corona-Zeit eine Durststrecke durchmachen. Wie kann Gott da helfen? Und wie kann ich da heute helfen? Ich wollte die Predigt möglichst lebensnah und authentisch rüberbringen. Ich hatte Zweifel, ob mir das auch gelingen wird. Die Authentizität hängt im Wesentlichen davon ab, ob ich selbst meinen Lebensdurst bei Jesus, der Quelle des Lebens, stille. Das ist nicht immer so. Aber authentisch sein heißt auch, nicht über den Dingen stehen, sondern Schwächen zuzugeben, sagte mir mein Sohn. Das ist ein lieber Sohn, der sowas macht. Also wo stehe ich in Wirklichkeit? Der kurze Predigttext für heute hat mich sehr nachdenklich gemacht und zugleich ermutigt. So, weil mein Gedächtnis wie ein Sieb ist, muss ich jetzt mal die Bibel holen. Aber am letzten Tag des Festes, welcher der höchste war, sprach Jesus und rief: Wer da dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das sagt er aber von dem Geist, welchen empfangen sollten, die an ihn glaubten. Denn der Geist war noch nicht da, denn Jesus war noch nicht verherrlicht. Zuerst etwas zum Verständnis dieses bekannten Textes. Die Kommission für Auswahl der Predigttexte hatte sich für das Herzstück des Gesamttextes aus Johannes 7 entschieden, nur drei kurze Verse lang, die ich eben gelesen habe. Jesus ist zum Laubhüttenfest nach Jerusalem gekommen. Es ist ein wichtiges Fest in Israel und wird bis heute in Laubhütten gefeiert. Die Israeliten erinnern sich an den Auszug aus der Sklaverei in Ägypten. Sie lebten in Laubhütten während einer 40-jährigen Wanderung, jederzeit für einen neuen Aufbruch bereit. Ihre Ernährung war denkbar einfach. Wasser und Brot könnte man sagen, aber es war Wasser und Manna, so eine Art Popcorn, war ein bisschen süß. Bis heute ist bei den Juden das Laubhüttenfest mehr als nur ein Requisit. Jede Familie baut sich eine und lebt darin 7 Tage lang, bis das Fest zu Ende ist. Jesus und die Jünger zogen damals auch hinauf nach Jerusalem zu dem großen Fest, ebenso seine Familie. Die wollte Jesus zu mehr Popularität verhelfen und seine Brüder nötigten ihn und sagten: Wenn du etwas gelten willst, dann musst du auf dieses Fest gehen und dich dem Volk zeigen. Jesus wollte nicht etwas gelten. Er lehnte das ab mit den Worten: Meine Zeit ist noch nicht gekommen. Erst am letzten der 7 Festtage kam er dann doch noch. Als Wasser über dem Altar ausgegossen war, wurde, wie es Brauch war, sprach Jesus diese bedeutsamen Textworte, die ich eben gelesen habe. Sie erinnern uns auch an die Ich-Bin-Worte, die unsere Pastoren während einiger Wochen predigten. Wir könnten sinngemäß hinzufügen, dass Jesus sagte: Ich bin das Wasser des Lebens, oder ich bin die Quelle. Und Jesus sagt, wer zu mir kommt, ist ein anspruchsvolles Wort, voller Ausschließlichkeit und ohne Alternative, weil es dazu keine Alternative gibt. Jesus rief über den ganzen Festplatz in die versammelte Öffentlichkeit, dass jeder es hören konnte: Denn die ganze Welt von Jerusalem, die ganze Welt von Meinersen sollte das hören. Wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leib werden Ströme des lebendigen Wassers fließen. Ich denke, das ist es wert. Das sagte er aber von dem Geist, welchen empfangen sollten, die an ihn glaubten, denn der Geist war noch nicht da, denn Jesus war noch nicht verherrlicht. Der Geist, eine unersetzliche Quelle für Leben und geistliches Leben, sowohl in der Natur als beim Menschen und bei unserem inneren Menschen. Ein geisterfülltes Leben hängt davon ab, ob wir Jesus diese Worte abnehmen und wirklich zu ihm kommen. Es genügen keine Rituale. Es genügt nicht mal ein Gottesdienst. Es genügt nicht mal das Bibellesen. Wir müssen schon kommen und ihm begegnen und uns mit ihm eins machen. Wasser ist nicht gleich Wasser. Es ist Gott nicht egal, wo wir unseren Durst stillen. Durch seinen Propheten Jeremia lässt Gott uns sagen und ermahnen, denn mein Volk tut eine doppelte Sünde. Mich, die lebendige Quelle, verlassen sie und machen sich Zisternen, die doch rissig sind und kein Wasser geben. Jesus greift diese Worte auf und führt uns heute zur wahren Quelle, zum lebendigen Wasser, das nicht trügerisch ist. Schon einige von uns haben sich Zisternen gemacht und sind an ihnen gescheitert. Wir hatten anfangs festgestellt, dass viele Menschen eine Durststrecke durchmachen. Da stellt sich doch die Frage, wie überbrücken wir diese Durststrecke? Bei den Israeliten in der Wüstenwanderung kam es da zu ziemlichen Spannungen und Zweifeln an Gott, die letztlich auch bestraft werden mussten. Aber Gott hat Mose im entscheidenden Moment immer die Hilfe geschenkt, dass er mit dem Stab an den Felsen schlug und aus dem Felsen das frische Wasser hervorsprudelte und alle satt werden konnten. Jesus ist dieser Fels, an den wir schlagen dürfen, damit frisches Wasser herauskommt. Wenn ich die Angebote der Werbeprospekte anschaue, heute war wieder eins im Briefkasten, dann habe ich ein Gefühl der Schalheit von den Angeboten, die da Woche für Woche immer neu angeboten werden und immer die roten Preise und immer die Prozente, die da runtergezogen sind von dem, wo sie vorher draufgeschlagen wurden. Davon kann ich nicht leben. Was machen wir, wenn das Shoppen wegfällt? Wenn Kunst und Kultur vor leeren Plätzen stattfindet? Wenn die Dauerabonnements verfallen? Wenn Fußballstadien leer und Spiele ohne Fans sind? Wenn Feste in fröhlicher Runde und Umarmungen mit Freunden fehlen? Wie können wir unseren zweiten Hochzeitstag in 2 Tagen in angemessener Form feiern, Edda? Unseren 42. Nee. Wie überwindet ihr die Durststrecke, liebe Frauen und Männer? Denn sie betrifft uns alle und alles. Erleben wir nicht zunehmend eine latente Depression, wie ich sie bei mir selbst und in unserer Gemeinde auch schon festgestellt habe? Wo bleiben Glaube und Zuversicht, Lebensmut und die Freude? Wo bleibt die Inspiration, wenn es in mir nicht mehr fließt und mein inneres Milieu immer saurer wird? Soll die Durststrecke erst enden, wenn die Inzidenzzahlen unter 50 sinken und ich 2-mal oder noch öfter geimpft bin? Wir haben die Chance, gerade in Corona-Zeiten die Quelle aller Quellen neu zu entdecken. Der Text will heute sagen, mach dich auf den Weg. Suche die Quelle, die verborgen und zunächst nicht offensichtlich ist. Ich will suchen, was mir über Jahre selbstverständlich war und das ich zu wenig geachtet habe. Ich will umkehren zum Quellort meines Lebens. Ich will umkehren zu den guten Worten, die besonders mich in Krisenzeiten tragen und ihre Gültigkeit niemals verlieren. Ich will wieder mit ganzem Herzen den Schatz im Acker und nach der kostbaren Perle suchen. Ich überwinde meine Trägheit und mache mich auf zu meinem Gott, der diese lebensspendenden Worte heute neu in mein Leben spricht. Komm her zu mir. Komm, häng dich wieder an mich. Lass die Pfützen und Rinnsale, die dich vergiften und nur dein Gewissen belasten. Manchmal muss ich mich auf den Weg machen, um den Ursprung, den Quellfluss wiederzufinden. Mein Aufmachen hat eine Verheißung. Das heißt, es ist von Erfolg gekrönt. Manchmal ist mein Suchen ganz simpel. Beim Suchen nach einem Lied für den Gottesdienst heute fand ich auf YouTube ein Medley vom Jans-Team-Quartett. Hände hoch, wer das Jans-Team-Quartett kennt. Ja, das dachte ich mir. Du wirst auch erwähnt, Linda. Aus meinen ersten Christenjahren, den 60er Jahren, hatte ich das in Erinnerung. Es sind schöne Männerstimmen vom Jans-Team, die evangelistische Lieder singen. Wenn ich davon ähnliche Lieder höre, dann schwärme ich und meine Frau verdreht die Augen. Nur Günter Wiedenrode und Linda wären noch an meiner Seite. Ich könnte dazu tanzen wie David vor der Bundeslade. Und da sind auch die Quellen. Das Internet kann uns sehr viel nützen dabei. Wir können Dinge aufrufen und dann reiht sich das gerne aneinander in der gleichen Art und Weise, was unsere Seele erquickt, was uns aufbaut, was uns Freude macht. Und das sollten wir nutzen und das sollten wir tun. So wie auch heute ihr da an den Geräten auf dem Livestream. Mich baut es auf und die Texte erfüllen mich. Macht es doch auch so. Hängen Sie sich dran und lassen Sie sich von diesen guten Strömungen tragen. Und noch eine zweite Verheißung gibt uns Jesus mit auf den Weg. Er sagt, von deinem Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das sagte er aber von dem Heiligen Geist. Jesu Verheißungen sind förmlich wie zwei Walkingstöcke. Für mich ist das jetzt wichtig, auf die ich mich stützen kann. Es soll wieder fließen in meinem Leben. Du musst nicht bis Pfingsten warten, denn heute ist dein Tag. Siehe, ich mache alles neu. Jesus gibt uns die Antwort für jetzt und heute. Sein Brünnlein hat noch Wassers die Fülle. Er will seine Fülle mit uns teilen, denn er ist unser Gott. Keine äußeren Umstände können uns aus seiner Hand reißen. Ich habe noch eine kleine Geschichte für uns. Seit vielen Jahren liegt bei uns im Garten ein Bambus. Ich habe immer nicht gewusst, ob ich ihn wegschmeißen soll oder wofür ich ihn noch brauchen werde. Heute weiß ich es. Ich lese Ihnen dazu eine Geschichte vor, die hier ganz gut herpasst. In einem großen Garten wuchs ein Bambusbaum. Von Jahr zu Jahr wurde er kräftiger und schöner. Der Herr des Gartens hatte seine Freude an ihm. Eines Tages aber blieb er vor ihm stehen und sagte, »Du lieber Bambus, ich brauche dich.« Der Baum antwortete, »Herr, ich bin bereit, gebrauche mich, wie du willst.« Die Stimme des Herrn aber wurde ernst, »Um dich zu brauchen, lieber Bambus, muss ich dich beschneiden.« Der Baum erzitterte, »Mich beschneiden? Deinen schönsten Baum im Garten? Nein, nein, bitte das nicht, bitte nicht. Verwende mich doch zu deiner Freude, aber beschneiden?« Der Herr sagte noch ernster, »Wenn ich dich nicht beschneide, kann ich dich nicht gebrauchen.« Im Garten wurde es ganz still. Der Wind hielt den Atem an. Langsam beugte sich der Bambus mit seinem herrlichen Kopf und sagte leise, »Herr, wenn du mich anders nicht gebrauchen kannst, dann beschneide mich.« Doch der Herr fuhr fort, »Mein geliebter Bambus, ich werde dir auch deine Blätter und die Äste abhacken.« »Ach Herr, davor bewahre mich, zerstöre meine Schönheit, aber lass mir bitte meine Blätter und meine Äste. Wenn ich sie dir nicht abschneide, kann ich dich nicht gebrauchen.« Die Sonne verdeckte ihr Gesicht hinter einer Wolke. Ein Schmetterling flog ängstlich davon. Bis ins Mark getroffen, flüsterte der Bambus, »Herr, schlag sie ab.« »Mein geliebter Bambus, ich muss dir noch mehr antun. Ich muss dich mitten durchschneiden und dein Herz herausnehmen. Wenn ich das nicht tue, kann ich dich nicht gebrauchen.« Da neigte sich der Bambus bis zur Erde. »Herr, schneide und teile.« So schnitt der Herr des Gartens den Bambus, hieb seine Äste ab, streifte seine Blätter fort, teilte ihn in zwei Teile und schnitt sein Herz heraus. Dann trug er ihn mitten durch die trockenen Felder in die Nähe einer Quelle. Dort verband er mit dem Bambusstamm die Quelle mit der Wasserrinne im Feld. Und das klare, glitzernde Wasser schoss durch den zerteilten Körper des Bambus in den Kanal und floss auf die dürren Felder, um eine reiche Ernte möglich zu machen. So wurde der herrliche Bambus erst zum großen Segen als er gebrochen und zerschlagen war. Diese Geschichte zielt zuerst auf unseren Herrn Jesus. Er gab sein Innerstes und sein Herz. Er gab seine Schönheit und seine Abstammung für uns hin. Er entäußerte sich. Er wurde für mich und für dich und für die ganze Welt zum Kanal der Heilung, der Kraft und des Segens. Herr Jesus, lass mich auch selbst so ein Kanal für jeden werden, den du mir in den Weg stellst und begegnen lässt. Herr Jesus Christus, Quelle des Lebens, verbinde dich mit mir und beende meine persönliche Durststrecke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leibe werden Ströme des lebendigen Wassers fließen. Amen.